Hey, hallo zusammen bei der neuen Sendung «Schau mal». Es ist ja so, manchmal haben wir so viele Filme, dass wir die fast nicht zusammen schauen können. Darum gibt es heute eine kleine rushige Folge am Anfang und dann fäden wir, glaube ich, ein bisschen slower daraus raus mit zwei Filmen, die uns noch gemeinsam vor die Linse gefallen sind. Somit heisse sie am anderen Ende herzlich willkommen, der Moski. Moski, salute.
Ciao, Tommy. So haben wir alle Eier gefunden in den Osternestli.
Ja, das ist gerade meine Kinder haben die Hase gefunden. Es ist da voll Schocki bei uns. Also die Ostern hat wirklich etwas abgeworfen, ja. Und bei dir hat es auch noch ein paar Hasen gegeben.
Ja, wir tun das nicht mehr so richtig feiern. Und Schocki wird bei uns eben fast nicht so gegessen. Darum sind wir da ein bisschen zurückhaltend. Aber es hat auch eins oder zwei Osternestli gegeben, aber nicht versteckt. Aber einfach so sind die auf dem Tisch gelandet, genau. Und dutscht, Eier dutscht haben wir natürlich auch. Ja, so haben wir Ostern gefeiert, gemütlich bei diesem schönen Wetter, gell?
Jetzt ist noch die Frage, oder, ob wir hier filmische Überraschungseier parat haben, die doch auch die eine oder andere gute Entdeckung ist gesehen oder ob es dann auch mehr so ein bisschen ernüchternd ist gesehen. Ich denke, es ist ein kleines Sammelsurium, heute nehme ich an.
Es ist ein Sammelsurium, aber mein erster Film, wo ich darüber rede, passt super. Soll ich gleich starten, voll rein?
Yes, das ist doch sicher eine gute Überleitung.
Genau, weil mein erster Film, da geht es nämlich um einen Hase. Und das passt ja bestens zu der Ostern. Und ich rede nämlich von Dust Bunny. Und das ist ein Film mit dem Mads Mikkelsen. Den kennt ihr alle ja bestens. Und der sprüht nur so vor Kreativität wunderbar. Eher, es ist so ein bisschen, schwankt fast ein bisschen Kinderfilm, aber gegen Schluss ist es dann gleich noch so ein bisschen gefürchig, also dass man das gleich nicht mit den Kindern schauen kann. Und es geht nämlich darum, dass bei der Aurora, gespielt von der Sophie Sloane, die hat so Angst am Abend, oder? So wie das alle Kinder immer haben und sagt, ja, unter meinem Bett ist da so ein Monster. Oder, und das kommt uns ja bekannt vor. Das ist noch nicht so kreativ, aber das ist eben so ein, ja, so ein, wie sagen wir, ein Staubmonster, wo eben ein Staubhase ist und es glaubt ihr dann immer so richtig. Und dann findet sie aber der Mads Mikkelsen, der nebendran, der hat nicht einmal einen richtigen Namen in diesem Film, der wohnt nebendran. Und einen Abend, wo sie eben raus ist, hat sie beobachtet, dass er so wie ein Killer ist oder irgendwie so etwas. Und sie beauftragt ihn eben dann, das Häsli-Monster unter ihrem Bett zu töten. Okay. Und das klingt doch schon mal spannend, die Ausgangslage, oder? Und es tue ich jetzt hier nicht weiter erzählen, es entwickelt sich dann wirklich eine abstruse Geschichte daraus heraus, die wirklich, eben, wie ich gesagt habe, wunderbar und sehr vielfältig von Kreativität nur so strotzt. Und das eskaliert dann eben völlig. Es wird ein bisschen gefürchig und es gibt Action und hat aber noch ganz, ganz viele andere Geschichten drin. Unter anderem spielt auch noch Sigourney Weaver mit. Aber keine Angst, so wie Alien ist es dann nicht. Aber ja, doch empfehlenswert, würde ich sagen. Also das ist schon eine gute Empfehlung, da aus dem Osternestli.
Und wie viel Horror-Bunnies würdest du jetzt dem Ding geben von fünf möglichen?
Ja, 3,5 Ostereier habe ich jetzt da vergeben. Gut. Genau. Und es ist eben so ein kleiner Wohltat, oder? Wo wir ja jetzt wieder sagen, da Hollywood ja, bringt immer die alten Geschichten, irgendwie jetzt Prequel und Sequel oder Fortsetzung, weiss auch nicht was, oder? Und darum sind so Filme, die dann sprühen vor Kreativität und so ein bisschen anders sein, macht das dann ja mega Spass und ist wirklich eine Wohltat auf die Hollywood-geschundene Seele.
Okidoki. Ja, ich bin da auch noch ein bisschen in düstere Gefilde gegangen, nämlich bei einem Film «They Will Kill You». Das ist so ein bisschen ein Horror-Vibe-Night hätte es sollen sein, ein bisschen Splatter. psychologischen Thriller. Aber ja, es ist noch schwierig zu sagen. In der Hauptrolle ist ja dort eben Cassie Beats, oder, wo man schon so ein bisschen aus anderen Filmen kennt. Ist so ein bisschen auch upcoming gewesen. Es ist ja auch so eine deutsche Schauspielerin, haben wir auch schon bei Atlanta, Deathpool und Joker gesehen. Genau, und sie ist so in der POC, da bleibt sicher so eine Rising Star, ein bisschen in Hollywood, dünkt mich. Und der Trailer hat mir so ein bisschen die Vibes gegeben von Quentin Tarantino, oder? Es ist so ein bisschen Hau drauf, ein bisschen Kill Bill Action erwartet man. Also in Prämisse geht es so darum, dass sie so einen missbräuchlichen Vater hatte und wo ihre Schwester und sie immer wieder verdroschen haben und bedroht haben. Sie bricht dort dann aus, kommt aber durch den Event, der sich mit dem Vater hat gegeben, in den Knast. Also die Protagonistin, Asia Reeves. Und Jahre danach sucht sie dann ihre Schwester, die eben verschwunden ist. Und das ist so ein kleiner Hint. Und das andere ist dann, sie checkt so in ein Hotel ein. In so ein kleines verschrobenes Alts aus den Anfängen 1920er Jahren macht sie ein bisschen Dramut. Und dort ist so ein bisschen schräges Personal drin. Und das schräge Personal, sie checkt dann dort ein, will sich auch bewerben, so als Housemaid. Dort innen und man merkt, der Vibe ist schon recht strange, gerade was sie das Hotel betritt. Und das entwickelt sich dann so überfallsmässig, wird sie dort dann bedroht. Und eben, they will kill you ist Prämisse. Also sie weiss eigentlich dann am Schluss am Ende alle in diesem Hotel töten und trachten nach ihrem Leben. Und es hat eben, wie ich schon sage, so Soundtrack-mässig oder auch brutale Gore-Vibes und eben schwarze Komödien würde es eben auch noch treffen. Ist es völlig am Anfang. Und dort hatte ich eben die Vibes, die Kill Bill, Tarantino, Anlehnungen, eben übertriebene Brutalität, Splatter ist ein Thema. Aber dann verlässt so gegen das Ende von diesem Film verlässt er die Prämisse und wird so ein kleiner B-Movie-Horror-Vibe. Und geht doch ein bisschen ins Fantasy-Spektrum rein. Und das hat mich dann so ein bisschen schwach gedünkt, weil ich so einen recht coolen Start im Film hatte. Aber dann fällt er am Schluss in sich so zusammen. Und das war eigentlich schade gewesen. Und dort bin ich auch ein bisschen genervt aus dem Kino, weil, ja, weil der Anfang recht stabil gestartet hat. Darum kann ich den eigentlich fast nur bedingt empfehlen. Ich bin dort bei 2,5 Baseballschläger. Es hat gewisse Actionsequenzen, die funktionieren. Man könnte ihm auch knapp 3 geben für den Anfang, für den Start, aber am Schluss habe ich es einfach zu schwach gefunden, wie er dort draus raus ist. Ja.
Okay, ja, mir ist es fast gleich gegangen beim nächsten Film, wo ich muss sagen, wo eben der Schluss auch nicht mal den Anfang mithaben. Es ist lustig, dass das gut passt von dem her. Und ich rede von Chronology of Water. Und das ist nämlich das Regiedebüt von der Kristen Stewart. Die kennt ihr alle aus diversen Vampir-Filmen oder eben nicht. Und die hat jetzt sich da ja, in den Regiestuhl gewagt und ist mit dem Film rausgekommen. Und sie hat da schon gut, ja, sehr ein Drama vorgeholt, respektive es ist sogar eine wahre Geschichte, wo da die Autorin ihre Memoiren hat geschrieben und sie hat jetzt das verfilmt. Und es geht eigentlich um eine Schwimmerin, die so ein bisschen Olympia-Hoffnungsträger ist. Also die ist da voll am Trainieren und wo jetzt eigentlich mit ihrem Stipendium, das sie bekommt, aber eigentlich so ein bisschen ihren Eltern entfliehen. Also wo einerseits natürlich sie extrem pushen, dass sie da bei dem Schwimmen dabei ist, aber auch der Vater, der eben sehr toxisch ist und Mutter ja, Alkohol trinkt und also aus sehr schwierigen Familienverhältnissen kommt. Und einerseits natürlich im Schwimmen kann sie sich dem entfliehen, aber jetzt geht sie eben auf das College weg von den Eltern und dort verliert sie sich eben dann selber auch. Also sie findet dann so ein bisschen das Leben raus, es ist also Coming of Age, Und ja, also natürlich kommen dann ein bisschen Alkohol, wo du dann ja probierst, so in dem Alter drin, natürlich Drogen kommen. Und das Schwimmen spielt dann immer so ein bisschen weniger eben eine Rolle, wo sie sich eben dort nicht mehr so drauf konzentriert. Auch Sexualität spielt eine Rolle, wo sie ja, sich wie orientiert jetzt, was stimmt für sie. Eigentlich eine gute Ausgangslage, die auch schön erzählt wird, da von der Kristen Stewart, und mit sehr eingängigen, speziellen Kameraeinstellungen. Und die Hauptfigur spielt Imogen Poots, die habe ich eigentlich so auch noch nicht so kennt, obwohl sie eigentlich schon in namhaften Filmen auch hat mitgespielt, zum Beispiel bei «Der Vater» oder «28 Weeks Later». Und ja, es verliert sich eben dann eher gegen Schluss ein bisschen so. Aber nichtsdestotrotz gut schaubar. Mhm. Also ich habe jetzt da 3 Schwimmflügel gegeben. Aber man muss sich so ein bisschen darauf einladen, natürlich auf so ein Drama. Ist aber auch schwierig, noch zu schauen. Ist nur ganz, ganz kurz hier in der Schweiz im Kino gelaufen und jetzt noch nicht im Streaming verfügbar. Ja, so ein bisschen wieder ein kleiner Film. Und sicher auch nur bekannt, eben weil Kristen Stewart da die Regie führt. Es wäre auch völlig umgegangen. Hast du von dem gehört,
dass sie sich da in Regie stuhlt? Also ich habe jetzt etwas mitbekommen, dass sie mal Regie führen wird, aber den Film habe ich jetzt so auch nicht präsent gehabt. Kristen Stewart, haben wir ja viel von ihr schon geredet, eben auch wegen ihrer Orientierung, die immer wieder ein Thema ist, jetzt, sei es eben auch die Sexuelle oder so. Das ist ja jetzt so Thema in diesen Filmen, in den letzten, wo sie eigentlich auch ein bisschen mitgespielt hat. Also sie ist dort auch so ein bisschen im Aufbruch, glaube ich. Und ja, wie du hast gesagt, jetzt...
Ja, spielt eben auch hier wieder eine wichtige Rolle. Ja. Genau, ist da auch mit dabei. Ja, ist sicher kein Zufall, dass sie auch so eine Geschichte auswählt.
Ja, es ist eigentlich auch eine gute Überleitung, nämlich zu einem kleinen Film mit grossen Schauspielnamen. Und das passt eigentlich zu dem Drama. Und der ist ja jetzt gerade von Anfang April in den Kino gestartet. Und das ist auch so eine Beziehungskiste, die da zwischen zwei grossartigen SchauspielerInnen, respektive Robert Pattinson und der Zendaya. Und das ist
Nicht viel Spoiler,
Das ist ein wichtiger Part übrigens bei diesem Film, darum bleibe ich auch spoilerfrei, das ist ja so. Weil die Prämisse, wenn man die schon verratet, ist es eigentlich schon fast ein bisschen zu viel. Aber es ist kurz gesagt, und da verrate ich jetzt, glaube ich, nicht zu viel, wenn man etwas erfährt über einen Partner in einer gewissen Konstellation, dass das hier zu Beziehungsproblemen führen könnte. Und das ist eben bei der Emma und dem Charlie eben auch das. Sie kommen einander sehr schnell näher, lernen einander kennen und dann plötzlich kommt eben so ein Zwiespalt rein in die Beziehung. Und sie will sie auch kurz vor der Heirat und mit allen Heiratsvorbereitungen, das, was drumherum kreist und so. Und dann kommt eben das Drama, das sich hier entwickelt in ihrer Beziehung, oder? Und was das Drama genau beinhaltet, verrate ich jetzt eben hier nicht, und das solltet ihr auch nicht wissen, wenn ihr in den Film hineingeht, weil das ist genau so der spannende Teil. Und da wiederum schneiden sich eben jetzt gerade Geister. Ist es erstens mal genug Drama, das der Film einem vermitteln will, innerhalb von dieser Beziehung, oder eben zu wenig, oder was beinhaltet das Thema von diesem Drama? Und darüber tun sich jetzt Kritiker auch ein bisschen schwer. Also er ist in der Kritik eher im unteren Mittelfeld anzutreffen in den Metascores. Und ich muss sagen, die Zerrissenheit, die zwei hier haben, in dieser Beziehung, die sie haben, die noch so frisch ist und eigentlich auf Aufbruch aufbauen ist, ist hier regietechnisch eigentlich gar nicht schlecht gelöst. Weil es ist ein schwieriges Thema, das sich der Film eigentlich dran widmet. Beziehungsdramen sind immer schwierig. Aber er macht es eben auf eine schwarzkomödiantische Art. Und das sind hier auch erwähnt. Mhm. Also er nimmt sich dort zum Teil auch einen frechen schwarzen Humor raus, den ich gar nicht so schlecht habe gefunden. Und zum Teil ist mir ein Schmunzeln, wenn nicht sogar manchmal ein Lachen über die Lippen. Und das habe ich noch stark gefunden, weil man sich das aus Hollywood oder gerade aus so gewissen Produktionen auch nicht mehr so gewöhnt ist mit zähnigen Schauspielern. Und das habe ich eigentlich nicht schlecht gefunden. Also, ich finde, alles in allem hat er mir doch genug Stoff geboten, für das ich ihn echt gut gefunden habe. Also, ich gehe so weit und hier zu sagen, dreieinhalb zerbrochene Herzchen gibt es schon von mir. Also es ist wirklich dort schauspielerisch. Ich finde auch, der Pattinson ist jetzt auch vielfältiger geworden in seinen Rollen. Und Zendaya ist halt allgegenwärtig, aber sie kann gut acten. Also ich finde, so ihre Mimik, Gestik, Haltung oder so eben auch die Zerrissenheit, also so das Character-Driven, haben eigentlich mittlerweile beide recht gut getroffen. Und ich bin jetzt der mit den Kritikern eigentlich gar nicht so einig. Es ist ein stabiler, guter Film. Am Ende des Tages hat es mehr Drama mögen verleiden. Vielleicht noch, ist auch eine Ansichtssache. Aber ich habe es noch gut gefunden, vor allem eben, weil es eine Prämisse ist, wo man so bei einem Liebesfilm nicht ganz erwartet, sage ich mal, zum Teil.
Okay.
So.
Ja. Also ich bin gespannt, ich freue mich, wollte natürlich schauen. Ob jetzt du jetzt auch nicht die höchsten Töne lobst, aber ich bin gespannt.
Nein, er ist stabil.
Und, eben. Kann man das schauen. Ja. Ich glaube schon, freue mich drauf. Und schon lustig, die zwei, Zendaya oder Robert Pattinson, die haben ja das Jahr 3 Filme, die rauskommen mit ihnen zusammen.
Das stimmt. Das ist auch noch so ein Rand.
Der Drama, und genau, dann kommt ja Odyssee und Dune, raus, wo sie beide zusammen dabei sind. Ist also, die haben da viel zusammengetragen.
Ja,
vielleicht ist der Tom Holland ein bisschen eifersüchtig geworden. Es hat ein bisschen Drama gegeben, da haben wir
vielleicht,
da.
Wobei die sind, glaube ich, im echten Leben. Nein, wie du sagst, sie haben viel Screentime. Die zwei Schauspieler werden halt gerne gebucht, aber weil sie eben auch vielseitig und auch gut sind. Sie sind Rising Star. Also sie sind Stars,
Ja, absolut. Das haben wir ja schon viel gesagt.
Ja.
Dass die zwei das gut machen und gut können Schauspieler. Und eben auch vielseitig sein.
Absolut. Yes.
Genau. Und vielseitig ist auch mein nächster Film, der einen riesen langen Titel hat. Nämlich Good Luck, Have Fun, Don't Die.
Ah, dann auf meiner Watchlist. Oh.
Hast du auf deinen Worten? Ja, den erzähle ich auch nicht zu viel. Und also, es ist eine abgefahrene Geschichte, das kann ich schon mal verraten. Es ist so, ich habe geschrieben da bei mir, es ist etwas zwischen Black Mirror, wo Terminator trifft und noch ein bisschen Slapstick zwischen innen. Also wirklich, ganz abgefahren. Ich darf fast nicht zu viel erzählen, weil man irgendwie so ein bisschen auch muss reinkommen. Also es ist so ein bisschen Zukunfts-Science-Fiction-Geschichte, wo dann eben der Sam Rockwell einfach plötzlich so in ein Diner oder so reinkommt und völlig komisch aussieht. Er hat an allen Orten so Schläuche und irgendwie so wie einen Regenmantel durchsichtigen an. Und er dort in das Restaurant reinkommt und dann haben alle das Gefühl, es sei irgendwie so wie ein Überfall fast. Und, also ist es ja eigentlich so ein bisschen auch, aber er will so ein bisschen wie, er nimmt dann so wie Leute zusammen und tut die so fast ein bisschen wie entführen. Aber warum dass er das macht und so, das erzähle ich jetzt eigentlich nicht. Mhm. Und auch der Titel, warum das der so lang ist, das hat auch einen ganz besonderen Grund, wo ihr den eben auch im Film innen rausfindet. Und ja, es ist wirklich so eine besondere Mischung, die hier auch zusammentrifft. Eben so ein bisschen Comedy, es hat aber auch so ein bisschen Action-Sachen drin, ein bisschen Sci-Fi-Geschichten und auch all die verschiedenen Schauspieler und Schauspielerinnen sind ganz unterschiedlich. Und man sieht ja auch so ein bisschen denen ihre Geschichte. Es gibt dann immer so ein bisschen Einblendungen, dass man die auch so ein bisschen besser lernt kennen. Dann auch ein sehr guter Schluss, wie ich finde, was sie da gemacht haben. Und man muss sich so ein bisschen auf das Ganze einlassen. Es ist sicher ein Film nicht für jeden Mann oder jede Frau, aber ich glaube, du könntest dich da schon
auch so experimentellen Filmen und so, glaube ich, bin ich schon zu haben, weil eben, wie du sagst, ein Film, der mal aus der Reihe tanzt, ein bisschen schrullig ist, eben mit Sci-Fi-Comedy-Elementen, so, finde ich absolut interessant, ja.
Und das ist eben, also Black Mirror, hast du da viel gesehen?
Nein, ich habe längstens nicht alles gesehen. Ich habe immer nur gewisse Seasons oder Auszüge von gewissen Seasons gesehen. Aber Black Mirror habe ich natürlich schon gewisse Folgen gesehen, wo eben, wie du es jetzt gerade anteasest, in das schrulligen, komischen Element von Apokalypse oder eben Science Fiction reingeht. Und das finde ich auch recht cool.
Ja, gesellschaftskritisch. Das ist genau die Anthologie-Folge, die es da ja immer gibt. Die sind ja so ein bisschen mit Zukunftsvisionen, aber wo der gleich schon so ein bisschen nahe ist, also wo du dir gut kannst vorstellen, dass es das gibt. Mhm. Aber eben noch nicht genau in dieser ausgereiften Form vielleicht. Und es hat so ein bisschen Vibes, die hier so ein bisschen reinspielen. Also hat mich immer wieder ein bisschen an das erinnert. Ja, hat das eigentlich so in einen guten Film reingepackt. So. Aber eben, wie gesagt, sehr speziell, nicht für alle. Und darum habe ich da drei so Kapustränge, oh, sage ich jetzt mal, gegeben.
Okay, ja. Also gleich noch ein bisschen verhalten, weil der schon auch sehr geeky ist, Mensch, eben jetzt vom Experimentellen.
Ja, auf jeden Fall, ja. Okay. Absolut, okay.
Ja, jetzt komme ich zu etwas, wo glaube ich, weniger Geek. Also, es hat eben auch eine gute Überleitung zu Geek, nämlich Game Geek würde ich hier sicher anfügen, weil Super Mario Galaxy Movie, also der Fortsetzungsfilm von dem Super Mario Film, bin ich mit meinen Kindern schauen im Kino. Und ja, Nintendo und Mario, das ist sehr vielen weltweit ein Riesenbegriff natürlich. Das ist fast eine eigene Vermarktung, die hier stattfindet. Und ja, jetzt sind wir beim zweiten Teil gelandet. Ich bin dann in IMAX mit den Kindern. 3D und hast nicht gesehen. Und er ist auch recht unter die Räder gekommen in den offiziellen Kritiken. Fast ein bisschen abgestürzt, hat es mir gedacht. Also sehr tiefe Metascores. Mhm. Aber alles in allem, er bringt dem nicht viel Neues. Also, es ist ja der Bowser wieder dabei an Bord, wo sie geschrumpft haben, wo jetzt gefangen genommen worden ist. Und dann kommen halt neue Figuren ins Spiel. Oder eben der Bowser Jr., wo da die Schwester vor Peach entführt, Rosalia. Und dann mit dem so ein bisschen Out-of-Space-Story mit Magie. Und der Mario findet dann auch mal der Yoshi, was ja auch kein Geheimnis ist, was ja offiziell so revealed worden ist. Und dann kommen einfach so Gastauftritte aus dieser Nintendo-Bubble raus von Charakteren, wo sie zum Teil Sidekicks, die sie neu einfügen in die Welt rein. Und somit geht eben der Mario durch die halbe Galaxie durch, mit dem Toad, mit der Peach, mit seinem Bruder natürlich immer Luigi ist dabei. Und grundsätzlich finde ich, was der Film einem bietet als Nintendo-Fan, ist die Visualisierung oder, von diesen Nintendo-Charakteren. Und klar kann man sagen, okay, man hat das schon ein paar Mal gesehen, so 3D-Filme oder respektive CGI-Animationen, aber im Nintendo-Bereich gibt es das halt schon so wie nicht so viel. Also, das habe ich jetzt cool gefunden, einfach rein optisch, dass man das so als Game-Fan oder als Kind auch mal sieht. Und ich habe meine Kinder auch gefragt und sie haben das recht gefeiert gehabt, optisch vor allem. Aber inhaltlich hat er halt dann schon seine Abstriche. Das muss man sagen. Die Story ist relativ dünn vom Film und hat auch nicht eine übergeordnete Message wie vielleicht ein Pixar-Film, der jetzt irgendwo noch ein bisschen Umweltschutz vielleicht verpackt ist oder Gesellschaftskritik oder eben so zwischenmenschlich familiärs, wie du eben du zueinander stehst oder so. Das ist nicht so hier, das kann man nicht erwarten bei einem Mario-Film. Oder? Es bewegt sich dann zu fest in diesem Game-Franchise innen, wo er sein will. Oder? Und ja, von dem her gesehen, was noch speziell ist, ist ja, das Who is Who ein bisschen von den Synchronsprechern, zumindest auf Hollywood-Seite ist das so. Nämlich einerseits ist es die Brie Larson, spricht Rosalia, die ist da neu dazugestossen. Die Alten kennt man eigentlich ein bisschen. Der Chris Pratt, der immer noch der Mario spricht. Und jetzt noch ein Fun-Fact, der Donald Glover ist die englische Stimme, also der Sohn vom berühmten grossen Schauspieler, der hier der Yoshi mimt. Und das ist eigentlich noch, ja, so ein Fun-Fact. Und also, Taylor-Joy spricht
Juhu! Peach. Ja. Muss ich immer Juhu machen.
Juhu. Und Jack also. Black funktioniert natürlich als Bowser, auch Englisch, auch wirklich gut. Das haben sie klar so, die Prämisse dort. Aber ja, am Ende vom Tag, den Film zu werten, ist auch relativ schwierig. Ich würde es jetzt auf zwei Arten sehen. Wenn du wirklich etwas bist, das Nintendo gefeiert hat aus der Jugend, wie ich das jetzt auch habe, habe ich ihn eigentlich stabil gefunden. Also ich würde jetzt da auch sagen, kann man gut schauen. Ich würde da sicher bei drei stabilen Mario bleiben, oder drei Sternen, wenn man sie so nennen will. Passt ja ins Universum. Also, und die Kinder werden sicher noch fast besser unterhalten. Je nach Kind, der eine Veranlagung hat, weil die verzeihen einem, glaube ich, den fehlenden Tiefgang, was eben Erwachsene vielleicht den Anspruch sicher, haben. Stehst du übrigens zur Mario-Franchise? Hat die Idee auch ein bisschen...
Ja, eigentlich nicht. Also, ich hatte nicht Nintendo.
Okay.
Ja, aber ich habe natürlich schon auch mal Super Mario oder irgendwie so gespielt. Oder Game Boy habe ich schon mal gehabt. Aber jetzt so, ich habe auch den anderen Film nicht gesehen. Also das packt mich überhaupt nicht. Mal ich auch nicht schauen. Ehrlich gesagt.
Okay, klar, ist vielleicht eben meine Kinder aber, sind auch noch in diesem Alter und so. Und ja, das ist einfach schon
Just. Aber er wird wahrscheinlich nicht ja, an Vorgänger herkommen, auch ins Box-Office-mässig oder was hast du
gehört? Nein, ich denke schon, dass die schlechte Kritik eben bei Leuten, die vielleicht später schauen wollen, und viele empfinden es dann auch so, dass sie ein bisschen zurückhaltend reagieren, dass er dort nicht so wird punkten wie der erste, stimmt. Gut, nichtsdestotrotz, im Moment ist er ja auf guten Wegen, aber er ist ja gleich auf 370 Millionen, aber das, die höhere 1,5 Milliarden, die da fast möglich wären, wird er auch nie erreichen, ja. Das ist ja so.
Ja, glaube ich auch. Eben jetzt so gut. Aber ja, hast du nicht das Gefühl, er ist schon ein bisschen Opfer geworden so vom ersten Teil? Weißt du, dass sie jetzt
ja,
das nochmal müssen machen?
Das ist noch schwierig zu sagen. Gell? Wie gesagt, du hast einfach eine riesen Fanbase von Gamern wie mir. Oh, ich bin mit Nintendo schon gross geworden. Und ich glaube, man hat halt nie so etwas Visualisiertes von Nintendo. Aber eben, ich bin auch kein Kind mehr. Darum muss man das auch ein bisschen differenziert sehen, glaube ich, der Film. Und das ist natürlich auch bei den Kritikern ein Kritikpunkt an Kritiker, weil du kannst das nicht aus den Augen von einem Kind sehen. Und das finde ich echt
schwierig. Nein, aber weißt du, die Ersten haben ja alle gelobt, oder?
Also ja, nein. Kritiker
die Erwachsenen ja. Nicht. Ja, aber.
Kritiker haben eben den Film.
Aber schon besser, glaube ich. Ja.
Nicht so abgemahnt wie jetzt der zweite Teil, aber er ist auch im Mittelfeld gelandet. Also, oder auch schon dort war es verhalten gewesen. Aber ich wollte hier nur ganz klar sagen: Erwachsenenpublikum und Kindspublikum sehe ich hier ein Gap, glaube ich, schon auch.
Ja, ja.
Das
ja,
auf jeden Fall.
Das ist schon so.
Ja.
Nicht wie bei den alten Disney-Filmen, gell, wo wir alle haben geliebt, Kinder wie die Erwachsenen.
Ja, das war einfach auch wieder die Zeit. Und es ist noch spannend, wäre es auch noch zu wissen, ich habe jetzt mit meinen Kindern nicht all die alten Disney gesehen, ich habe natürlich viel Pixar geschaut, wie die wiederum zu so einem Film, zu so einem ganz alten Disney-Film würden stehen. Ob der immer noch so eine gute, schöne Wirkung erzielt. Und das habe ich zu wenig ausprobiert, bin ganz ehrlich. Vielleicht wäre das echt mal ein Experiment, eben, wie das Kinder würden aufnehmen.
Aber ich glaube schon, dass die meisten da sehr zeitlos sind.
Ja, schon.
Kinder das immer noch gut.
Ja.
Ja gut, und ich habe wieder nochmal einen mit gut im Namen geschaut. Aber ob er wirklich gut ist, kommt am Schluss raus. Nämlich Good Fortune. Und der hat auch grosse Namen dabei. Nämlich niemand geringer als der Keanu Reeves und der Seth Rogen. Und der Aziz Ansari, und der ist voll in der Schule drin. Der bügelt eigentlich wie verrückt, macht so Auslieferungsjobs innen, aber kommt nie nachher, und hat keine Wohnung mehr, schlaft im Auto und sieht dann eben der Seth Rogen als Chef, der eine riesen Villa hat, weil er dann irgendwie etwas muss bringen. Und der ist Multimillionär oder weiss auch nicht was und lebt da in Saus und Braus. Und Keanu Reeves ist ein Engel, der Gabriel. Und ihm seine Aufgabe ist, der hat nur eine ganz kleine Aufgabe, er muss nämlich allen Leuten, die am Autofahren sind, auf das Handy schauen, wie helfen, dass sie keinen Unfall machen. Das ist seine Aufgabe als Engel. Und er trifft eben dort auf den Ari, der eben gespielt ist vom Aziz Ansari, und merkt eben dann, dass der ja eben viel mehr Sorgen hat. Und er möchte eben so wie eine höhere Aufgabe übernehmen als Engel und wie dem eben wie helfen. Und nachher macht er das so, dass sie wie Rollen tauschen. Also der arm ist, ist dann Multimillionär in dieser grossen Villa innen mit Pool und Partys und umgekehrt. Dass sie so ein bisschen, ja, so ein bisschen merken, wie das Leben spielt. Oder? Und nachher in seinem Engels-Universum sind sie natürlich dort überhaupt auch nicht zufrieden, dass der Gabriel, eben der Keanu Reeves, da seine Kompetenzen überschreitet mit dem. Und so kommt dann wie das eine zum anderen. Und was eigentlich wie ja noch gut und lustig tönt, oder? So von der Ausgangslage her. Auch wenn man die Geschichte ja auch schon hat mitbekommen oder so ein bisschen
den Rotausch
von verschiedenen, ja, auch so ein bisschen von verschiedenen Stufen oder in der Gesellschaft, wie anders dastehen, könnte es ja durchaus ja lustig sein. Und der merkt schon, könnte, weil es ist einfach so ein bisschen auch langweilig ausgeführt. Und was aber das Allerschlimmste ist, einfach grottenschlecht geschauspielert. Das tut mir leid.
Wow,
also wirklich
okay.
Ganz, ganz schlecht. Der Seth Rogen kann einfach nichts anderes als sich selber spielen. Da ist einfach jede Rolle einfach genau gleich. Und das macht er hier auch wieder. Weißt du, so ein bisschen übertrieben und so ein bisschen hebelig und. Ja, es ist immer gleich, also furchtbar, hat da keine Nuancen drin, wie eben andere Schauspieler, Schauspielerinnen, die wir vorher erwähnt haben. Und was aber der Keanu Reeves macht, das ist also unterste Schublade, das tut mir wirklich leid. Also der kann einfach keine Emotionen, und das braucht sie ein bisschen. Er kann auch keine Comedy, also ich
weiß. Er ist
nicht.
Im falschen also Genre, vielleicht. Ich meine, als Actionstar
ja,
funktioniert ja der Keanu Reeves, und da haben wir ja schon viel gesehen, eigentlich sehr gut. Ich meine jetzt John Wick hin oder her oder in Matrix. Aber vielleicht ist das, was du sagst, vielleicht ist er dort wirklich blöd gesagt, in der falschen Rolle gecastet worden. Weil man ist ja schon irgendwie gewöhnt.
Er hat vielleicht sicher auch mal etwas anderes ausprobieren, aber es funktioniert überhaupt nicht. Und er kann das einfach nicht. Das ist neben ihm ja wie durch. Und darum, ja,
ich find's eigentlich,
zieht das dann den ganzen Film wie ab.
Okay. Weil ich finde es ja noch krass, weil der Seth Rogen funktioniert ja für mich zum Beispiel in der Studio eigentlich relativ gut, weil ja das eigentlich die Comedy und die Lacher dort funktionieren. Aber du sagst jetzt hier, ist es eigentlich wieder so eine Selbstporträtierung, die er einfach durchzieht von sich. Also dass du findest, es ist das Gleiche im Gleichen.
Gleich im Gleichen.
Okay.
Weißt du, er müsste irgendwie auch mal so ein bisschen. Eben ja, es kann vielfältiger sein. Du musst irgendwie wie merken, dass er nicht sich selber spielt. Oder? Wahrscheinlich ist er im echten Leben genau so.
Fast Selbstreferenz zu sehen.
Ja.
Okay.
Ja, wirklich.
Okay.
Ja. Und darum habe ich da 1,5 Engels
Flügelchen. Der ist abgestürzt, der
Film.
Okidoki. Genau.
Könnt ihr jetzt überall im Streaming mieten oder schauen. Und, ja. Aber könnt ihr es auch sein.
Yes. Ja, ich glaube, wir schwenken ein in unsere gemeinsame Runde, wo wir beide zusammen uns das vor die Linse knallt. Und da sprechen wir ja einerseits mal schon von Peaky Blinders, der Immortal Man, Moski.
Ja, der läuft ja auch im Streaming. Auf Netflix ist der noch neu rausgekommen. Und da haben wir uns ja natürlich voll reingezogen, weil das natürlich schon eine grosse Vorlage ist, oder? Wo da alle so ein bisschen drauf gewartet haben, weil die Serie sehr abgefeiert ist worden und jetzt eben der Film ist rausgekommen.
Genau.
Wie hast du die Serie gesehen oder eben nicht gesehen?
Also ich habe von mir behauptet, dass ich Mann der ersten Stunde war bei Peaky Blinders.
Wirklich?
Ja, ich habe die geschaut und gesehen schon bei Season 1. Es hat ja eine 6 Staffeln gegeben davon. Und ich habe das durchgezogen. Also ich habe Peaky Blinders sehr gefeiert. Ich habe wirklich ab und zu ein Glas Whisky vor der Hand getrunken. Und die Gang von Birmingham, die hat mir wirklich den Ärmel klein genommen, muss ich sagen. Ich bin dort von Cillian Murphy als Tommy Shelby und die ganze Geschichte um die. Es ist ja auch eine Anlehnung an die Peaky Blinders, die es wirklich gegeben hat dort in Birmingham, England. Und die Gangster-Epoche, die das aufgetan hat, so ein bisschen das British English, Irish auch, alles die Einflüsse, das hat mich sehr geguckt. Also ich muss sagen, die Serie habe ich auch im Look and Feel sehr cool gefunden. Also natürlich, klar, das ist jetzt so ein bisschen die Iconic-Schiebemütze, die man da jetzt mittlerweile ein bisschen überall sieht aus England und wo der Film auch ein bisschen gemacht hat, das Art-Design aus diesen 20er-Jahren. Also ja, mal, ich bin sehr drin in der Serie. Und ich habe sie mega gut gefunden. Und jetzt kommt Moski, so bin ich in den Film eingestiegen. Genau mit sernigen Peaky Blinders Erwartungen. Und jetzt gehen wir rein. Immortal Man.
Das ist bei dir ja immer gefährlich, ja. Wenn du so mit hohen Erwartungen reingehst. Das ist ja auch immer schwierig zu erfüllen, oder? Wenn man so hohe Erwartungen hat.
Aber dort dass du die schwierig, weil die Serie so gut war. Die Serie war so stark, gewesen, dass du gar keine andere Erwartung hast aufbauen. Also eben auf meiner Seite nicht. Genau. Aber du sagst es, es ist schwierig.
Ja, das ist eben auch immer gefährlich, oder? Ja, immer, oder? Wenn eine Serie sehr gut ist und dazu auch schon neue Staffeln rauskommt. Ich muss eben sagen, die Serie ist ein bisschen an mir vorbei. Ich habe wirklich fast nichts gesehen. Ich habe mal angefangen gehabt. Und mir hat sie dann wie verloren, aber mehr nicht, weil es nicht gut hat gefunden, einfach weil so viel anders halt ist und das nicht haben können, weil ich nicht von Anfang an bei der Big war, hätte ich so viel müssen nachschauen, dass ich das nicht gemacht habe. Und darum ist ja vielleicht jetzt auch gut, oder, wenn wir den, so ein bisschen den Gegensatz haben, oder, du, wo die Serie hast abgefeiert, ich, wo dort relativ wenig habe mitbekommen, wie dir das jetzt auf uns gewirkt hat, oder?
Also ja, es ist ja so zu sagen, dass ja der Film Immortal Man spielt ja eigentlich nach dem Ereignis von Peaky Blinders, knüpft ja eigentlich direkt an, oder? Und wir gehen dort vielleicht schnell auf die Story ein, oder? Der Tommy Shelby hat sich ja aufs Land zurückgezogen, wir sind in den 40er Jahren, also eigentlich so verfrachtet in den Zweiten Weltkrieg rein, und dort gibt es ja dann so ein Drumherum eben, wo auch eine Rolle spielt bei Immortal Man, also dass eigentlich Nazi-Deutschland ja dort will, England fluten mit Falschgeld, oder? Das ist so eine Operation Bernhard, wird das genannt, wo sie eigentlich wollen, dass England durch das Falschgeld einfach wirtschaftlich kaputt gemacht wird, also strategisch. Und dann ist noch ein Bombenangriff auf eine Waffenfabrik, die noch eine Rolle spielt. Also man ist dort so ein bisschen auch mit Unger konfrontiert von diesen Zweiten Weltkriegssachen, die sie hier haben eingewoben, um Birmingham herum. Genau. Und Tommy Shelby, der eben so zurückgezogen lebt, oder? Da kommt ja dann sein Sohn ins Spiel, gespielt von Barry Keoghan, Duke Shelby. Und der hat eigentlich die Peaky Blinders übernommen, oder? Weil der Tommy schreibt ein bisschen an seinen Memoiren und ist ein bisschen plagt von seinen alten Geistern aus vergangenen Zeiten. Und das finde ich noch krass, oder? Du hast so ein Who is Who, Rebecca Ferguson, wo noch eine Zwillingsschwester von einer Geliebten, ehemaliges Geliebten spielt. Oder Tim Roth ist so der Gegenplayer, oder? Der hat sich also mit dem Operation Bernhard mit den Nazis ein bisschen verbündet. Und der Beckett spielt ja dort ein böses Spiel. Also er will dort ja eigentlich die Peaky Blinders in die Falschgeld-Einschleusung mit beteiligen und dass sie sich dort eigentlich so an dem Nazi-Plan anschließen, oder? Und das ist dann so.
Ja, einfach auch, dass er natürlich das Falschgeld wie reinbringt.
Genau, in Umlauf bringt.
Dass dann in Umlauf
kommt. Genau, und sie dann noch eigentlich prozentual auch daran beteiligt werden. So ein bisschen Ausgangslage technisch. Und jetzt wird eben der Tommy Shelby durch das wieder aufmerksam auf das alles. Seine Schwester Ada spielt eben auch noch eine wichtige Rolle, wo der dort politisch aktiv ist im British Empire zu Birmingham. Wo der Wind überkommt und so, und dann fährt das ein Drive an. Und reaktiviert ihn eigentlich wieder, dort müssen wollen, Einfluss zu nehmen auf die Geflechte in Birmingham. Eben auch gerade mit seinem Sohn Duke. Genau. Also er wird aus der Reserve gelockt und wieder aktiv.
Oder? Genau.
Und ja.
Ja, das ist auch so ein bisschen klassische Geschichte, oder? Er ist eigentlich so ein bisschen im Ruhestand zurückgetreten, oder? Und wird da wieder auf einen Plan gerufen, weil er so quasi wieder ein bisschen muss, wegen seinem Sohn, wo er ja eigentlich so ein bisschen wenig Kontakt hat und dann wieder so ein bisschen auf einen Plan raufkommt, oder? Also ist jetzt nicht wahnsinnig originell, wie sie jetzt das wieder da vornehmen im Sinn. Aber auch nicht schlimm, weißt du, von der Geschichte her, so.
Ja. Und ich denke, es gibt halt dort auch so gewisse Sachen, die ich einfach ein bisschen schwierig gefunden habe, von der Veranlagung, von der Story her, weil sie gewisse Sachen, die sie in der Serie sehr propagiert haben, nennen hier schon fast wieder so ein bisschen nur zur Randnotiz machen oder verfrachtet wird. Einerseits ist das der Archer Shelby, der eigentlich eine grosse Rolle hat gespielt in der Serie, ist hier eigentlich nur eine Randnotiz, Und es wird eben dort dann auch noch darauf eingehen, was mit dem Arthur passiert ist. Und das ist noch schade. Eigentlich ist es schade, weil der Paul Anderson, der Schauspieler, hat eben leider auch persönliche Probleme mit Sucht, mit Alkohol und auch Kriminalität. Also darum hat man das auch so in den Film jetzt müssen reinschreiben, seine Rolle als Archer dort eigentlich zurückbringen. Und das habe ich eigentlich auch sehr schade gefunden. Also das ist, glaube ich, nicht nur freiwillig passiert hier, also dass man regietechnisch das oder respektive autorentechnisch anders hat müssen machen. Eben, das mündet ja dann eigentlich so in einem finalen Gefecht, wo dann der Tommy reingezogen wird, mit den Nazis und dem Deutschland und all dem Beckett, wo da ein krummes Ding spielt. Eben, der Stephen Graham tritt ja dort auch noch als Hagen Stagg wieder auf, wo man schon so ein bisschen aus der Serie kennt, also so ein bisschen auch alte Gesichter wieder reaktiviert werden. Aber alles in allem war es halt schade für mich, weil es hat so viel Potenzial gehabt. Oder, also ich habe mir dort, weil ich mal der Cillian Murphy in vielen Rollen sehr gut und gerade als Tommy Shelby, weil ich eben die Serie so abgefeiert habe. Was mir der Film hier auch ein bisschen zeigt, ist ein bisschen das, was wir ja auch schon als Kritik hatten, jetzt komme ich ja gerade zu dir rüber, das Self-Exposing. Und das habe ich hier wieder erlebt gehabt. Dass es gibt so eine Szene, wo er in ein Pub reinkommt, in das Garrison Pub, die Szenerie in diesem Pub haben sie übrigens originalgetreu kulissenmässig aufbauen, also eigentlich für das heisst es ganzes Pub bauen für die Szene im Film. Und dort sagt er, hey, wüsst ihr nicht, wer ich bin? Ich bin der Tommy Shelby. Und das hat mich wieder so erinnert, Self-Exposing auf Netflix. Und weil die Serie erklärt das immer selber, oder die mit ihm zu tun haben, wissen, wer er ist. Und hier sieht man wieder, es ist wieder ein Film, oder eine Sache, die sagt, hey, ich bin übrigens der und ich bin übrigens gefährlich. Und das habe ich schräg gefunden. Also, du hast jetzt den Vibe auch nicht so gespürt wie ich vielleicht. Oder wie ist dir das, wie geht dir das so? Weißt du, wenn einer so...
Nein, ich habe es jetzt nicht so schlimm erlebt, aber ich weiss natürlich, was du meinst. Und ich bin grundsätzlich auch bitter, das hätte man sicher smarter können überbringen.
Ja, das ist...
Ja, aber wie du sagst, auch im Ganzen hättest du es auf jeden Fall besser können einweben, als einfach nur so zu erzählen. Oder? Das ist ja immer ein bisschen so. Aber ich habe es jetzt nicht so schlimm gefunden oder so dramatisch. Aber es hat noch ein bisschen etwas. Und ja, Netflix hat halt da ihr Konzept, das auch nicht immer gut ist, oder? Bei so genau so Sachen.
Ich glaube einfach, dass es hier ein bisschen erzwungen ist worden, der Film. Also vielleicht wäre es gut, eine finale Serie eben eine Staffel gemacht zu haben, weisst, eher, dass man Zeit hatte für die Charaktere, für die Entwicklung, Beziehung zu seinem Sohn, die geht hier auch recht unter. Also man sieht gar nicht, was ist denn zwischen denen vorher passiert. Man weiss, sie haben ein zerrüttetes Verhältnis, kommen sich nicht näher, sie hassen sich, der Sohn hasst an sich auch ein bisschen Zerrissenheit zu seinem Vater, oder? Aber das Ganze wird hier nicht nochmal erklärt oder untermauert. Und ich finde das recht schwierig, weil es ist so emotional nicht greifbar. Und das hat mich in der Serie immer so stark gemacht, weil wir gewusst, wie die Charaktere zueinander stehen oder wie sie sich gegenübereinander verhalten haben, entwickelt haben, intrigant verhalten haben und. Das hat man alles in der Serie können beobachten, weil man sich die Zeit hat genommen. Aber hier kämpft man mit Dämonen und Geistern aus einer gewissen Vergangenheit von Tommy Shelby, die gar nicht so richtig im Kontext emotional gespielt sie worden.
Ja, das ist mir auch so gegangen, also ich habe es genau gleich, obwohl ich eigentlich ja die Serie eben nicht gesehen habe, hättest du es fast besser in eine Serie reingepackt, wo du eben in mehreren Folgen das hättest können erzählen. Und schlussendlich geht der Film auch nur 112 Minuten, also du hättest dort noch ein bisschen mehr können Zeit zu lassen für das, oder? Das hat mich auch so ein bisschen gestört, dass die Beziehung Vater-Sohn ein bisschen mehr hättest können oder näher erzählen, was da läuft. Was ich auch so ein bisschen komisch angefangen habe, jetzt kannst du mir sagen, ob das in der Serie auch so ist übergekommen, ist so ein bisschen die Rolle von der Rebecca Ferguson. Einerseits, dass jetzt einfach da so eine Zwillingsschwester auftaucht, wo das ist so ein bisschen das Plumpeste, was du kannst machen irgendwie, oder? Ja, jetzt eine Zwillingsschwester. Aber auch so ein bisschen mit dem mit diesen Geisterhaften, weißt du, so ein bisschen Übersinnlichen. Das hat irgendwie für mich überhaupt nicht reingepasst.
Es passt.
Aber ich habe nicht gewusst, ob das in der Serie ist vorkommen so oder nicht.
Nein, es ist eigentlich dort, er muss sich ja an seine Traumata auch immer wieder zurückerinnern. Oder da aus dem Ersten Weltkrieg, wo er ja da in den Bunker unter ist oder eine Hölle gegraben hat. Das verfolgt ihn ja schon, aber es sind eben gefühlte posttraumatische Erlebnisse.
Das ist aber nicht das Gleiche. Ja, genau.
Andere, wo du sagst, sind eben die Visionen. Und die Visionen haben eigentlich in der Serie grundsätzlich nicht wirklich eine grosse Rolle gespielt. Eben. Das haben sie hier auch ein bisschen wieder verändert und haben das so ein bisschen vorgestellt. Eben auch die Weissagungen. Es ist immer hat schon auch einen gewissen kleinen Platz gehabt, aber er war so klein gewesen. Es ist ja immer mehr faktisch der Fall gewesen, also auch psychologisch, wie Charaktere aufeinander wirken. Und nicht so das visionäre, weissagerische Element ist in der Serie nicht wirklich gewesen. Also es ist mehr wirklich das gelebte, das zwischenmenschlich gelebte Element, oder? Ist viel mehr Fakt gewesen. Und ich glaube, sie haben hier einfach, blöd gesagt, ein bisschen Mythologie wollen erzeugen. Um einen Tommy Shelby. Aber für mich ist das eben leider am Schluss nicht gelungen, weil er hat einfach ein besseres Finale verdient gehabt, die Serie. Und ich habe mir von dem her eben wirklich viel versprochen gehabt, dass sie das auch rein look and feel-mässig ist ziemlich okay. Sie haben ja in Burning Hand Dried, auch wieder in England, und der Stephen Knight hat ja auch anscheinend, ist er auch Autor gewesen, also Originalautor vor Serie. Aber einfach der Tom Harper, der Regisseur, hat es für mich, ich sage es jetzt auf gut Deutsch, ein bisschen verpeilt. Und er hat die Charaktertiefe, die ich vielfach in der Serie gespürt habe, nicht am Rand gebracht. Und selbst der Cillian Murphy, hat das, der wirklich ein guter Schauspieler ist, hat hier als Tommy Shelby manchmal auch nicht das können abrufen. Also, ihr seht hier auch Tim Roth als Antagonist, also der Beckett, oder, der sich mit den Nazis zusammentut. Immer Tim Roth als Schauspieler extrem gut. Der hat brutal gute Rollen gehabt, aber hier nimmst du ihm, er ist auch zu wenig Bösewicht an sich. Also, dass er, dort, plötzlich hast du einen Cut und dann schiessen sie einfach so wild aufeinander, oder? Aber so das intrigante Element, so das richtig Böse, was er macht, also dass er eben Leute, die ihm wichtig sind, manipuliert um den Sohn herum oder so, das hat mich einfach schwach gedacht. Also Storyplot bin ich halt einfach schon sehr, ziemlich enttäuscht, kann man so sagen. Und das halt, ja.
Ja, wer ich sehr stark gefunden habe, ist der Barry Keoghan, wo ich eigentlich ja immer stark finde, muss ich sagen, hat mir hier auch sehr gut gefallen. Ja, wo einfach auch die Vielfältigkeit hat, die eben andere, Keanu Reeves vielleicht nicht hat, hat mir eigentlich da wieder gut gefallen als Schauspieler, ja, in seiner Rolle.
Also ich finde ja, der Barry Keoghan eben auch ein sehr talentierter, guter Schauspieler, wie du es ja auch sagst, wir haben ja auch in vielseitigen Rollen immer wieder gesehen und vor allem auch so in Filmen, die mir extrem zusagen. Ich möchte hier nur ganz schnell noch etwas drauf eingehen auf den Barry Keoghan, weil es mich ein bisschen bereicht hat, auch persönlich, weil er in der Online-Community von Leuten angegangen ist worden. Ich weiß nicht, hast du von dem mitbekommen?
Ja,
also von seiner Optik als Mensch, als Schauspieler, hat man gesagt, hey, du bist wüst, du gehörst nicht dorthin, wo du bist, in die Rollen, die du verkörperst. Und hier ein Statement von mir, das ist wirklich daneben, und der Schauspieler leidet momentan sogar unter dem. Also er hat gesagt, dass er sich sozial hat zurückgezogen. Und ich finde, so etwas bei aller Dinge, wir wissen, das Internet ist ein Shithole, wenn ich es so darf sagen, sorry, manchmal in gewissen Foren. Und das ist echt daneben. Der Barry Keoghan so zu denunzieren, man kann über seine Leistungen reden, man kann objektiv sein, aber ihn als Person anzugreifen, finde ich sehr daneben. Und das,
ja, das, absolut, das ist immer, also da stehe ich mit dir ein, das geht nie, oder, jemand schon nur über das Aussehen auch irgendwie zu denunzieren und sowieso, also ich weiss auch nicht, was ja, die Leute auch die für Probleme irgendwie auch mit sich selber auch haben, wenn du so etwas irgendwie musst rauslassen und eben ja, ja, es trifft ja eben die Leute ja auch, eben wie wir jetzt hier mitbekommen, ist ja nicht Einzelfall, überhaupt nicht.
Ja.
Können wir immer wieder nur auf die Schärfsten
Genau.
Ja, widersprechen und ja, abtun.
Leider, oder man muss manchmal sagen, dass solche Sachen sogar Wirkung zeigen, dass sich manche Schauspieler auch schon aus gewissen Filmen und Serien verabschiedet haben oder ganz. Oder dass sie sagen, sie brauchen einfach eine Zeit, wo sie sich entweder können erholen von solchen Sachen, aus der Öffentlichkeit können treten können. Und so etwas fände ich wirklich, eben, wie du es sagst, er hat sein Talent. Jetzt in diesem Film hat er es für mich nicht ganz können ausspielen, was ich durchaus im Drehbuch hier auch die Schuld gebe, allgemein, weil es sind super Schauspieler hier am Werk gesehen. Und ich finde, das Skript hat hier nicht funktioniert, oder schlussendlich. Und nicht der Barry Keoghan oder seine, oder all die Schauspieler, die hier waren. Also eben, nochmal, es ist...
Ja, da bin ich bei dir. Also an den Schauspielern liegt es nicht. Aber ich nehme vielleicht mein Urteil schon vorweg, weil ich bin vielleicht ein bisschen besser sind, als du das bist. Und ich habe am Film 3,5, was soll ich, Schirmmützen gegeben, weil es den ja gleich nicht so schlecht hat gefunden. Aber es braucht ihn auch nicht, der Film. Also es hätte jetzt so gut einfach können, es hätte es können lassen. Aber er ist auch okay für mich, wo ich da raus bin gegangen. Aber wie gesagt, ich habe weniger Bezug zu der Serie gehabt und darum bin ich jetzt gespannt auf deine Werte.
Also jetzt komme ich gerade mit zwei Funfacts auf das Mal. Der erste Funfact ist, der Cillian Murphy hat maßgeschneiderte Schirmmütze via Kopfscan auf seinem Kopf, Alben für die Rolle. Und der zweite Funfact ist, der Schlamm, der bei der Schlacht vorkommt, den er hat mit seinem Sohn, das war essbarer Schlamm gewesen. Und jetzt fallen eben meine Schirmmütze leider in den Schlamm rein und man kann noch ganze zwei Schirmmütze daraus rausholen, aus diesem Schlamm leider. Also, du merkst, ich übertreibe es vielleicht, aber ich bin halt wirklich ein Fan von Serie X, immer noch, und habe den Finalabgang, ich bin mit
grob eine Schlammschlacht
gewesen, oder eine regietechnische Schlammschlacht. Nein, es tut mir auch so leid. Ihr seht, hier spielt vielleicht sehr viel Fanherz rein, wo ich mir anders etwas hat erhofft gehabt, oder? Halt beim, es war ein 80-Millionen-Budget gewesen, muss man auch noch dazu vielleicht vermerken, ist in der heutigen Zeit auch recht gering natürlich wiederum, aber da wäre mehr drin gelegen. Und zwar deutlich, deutlich mehr.
Verstanden, ja.
Leider.
Verstanden.
Sorry, das...
Du, da sind wir gespannt, ob da beim nächsten Projekt, wo wir gerade drüber reden, das besser gelückt ist.
Oh ja, das ist so. Projekte gibt es überall, aber es gibt auch gelungene Projekte, glaube ich. Und vielleicht werden wir uns jetzt so uns widmen. Von was reden wir, Moski? Wir reden doch von Die Astronauten.
Ja, eben Project Hail Mary, ja, oder eben auf Deutsch Der Astronaut.
Genau. Yes, yes.
Wo ja jetzt in aller Munde ist, überall, oder, wird über den Film geredet, wo ja immer noch im Kino läuft, könnt ihr immer noch schauen, mit Ryan Gosling in der Hauptrolle in. Das seht ihr jetzt überall. Oder ist das nur so
gefühlt? Ja, das ist vielleicht auch die selektive Wahrnehmung, weil du mit so Good Feelings jetzt unterwegs bist bei Project Hail Mary. Nein, wie du es sagst, ist mir schon auch aufgefallen, oder? Weil es drückt so ein bisschen durch im Kino, in der Bewerbung auch im Internet oder auch in den Foren. Er wird, glaube ich, recht diskutiert. Hat jetzt vielleicht auch ein bisschen mit Raumfahrt zu tun, weil Raumfahrt hat ja dort auch wieder ein bisschen Aufschwung, oder mit Artemis-Mission und so gegen Mond, wo sie gestartet sind. Also Raumfahrt an sich ist, glaube ich, wieder gross im Geschäft und der Film bedient es ja auch eigentlich relativ grandios. Ja. Also ich bin da auch in IMAX schauen. Project Hail Mary. Und das ist wirklich, muss man schon sagen, ja, der Ryan, um was geht es überhaupt bei Project Hail Mary? Wir müssen vielleicht zuerst gerade mal dort ansetzen. Es ist ja so ein bisschen das mit der Apokalypse, oder, was sich da ein bisschen abzeichnen
will. Ja, der Ryan Gosling ist eigentlich so ein Naturwissenschaftler, ist an einer Schule, gibt dort Unterricht und auf der Erde wird eben so durch spezielle, ich weiß gar nicht, was das sind, einfach spezielle
Dinge, die auf der Erde sind. Also es ist so,
ja, wo genau.
Die Sonne verdunkeln, ja, genau.
Ja, wo wie die Sonne auffressen, so, ja. Genau. Und ja, sie können dann so wie ein paar von denen einfahren und der Ryan Gosling, also spielt im Film innen die Figur von Ryland Grace, der hat früher mal irgend so eine wissenschaftliche These geschrieben, wo er so ein bisschen auf das ist eingegangen und darum nehmen sie ihn da mit ins Boot, für da rauszufinden, ja, was da überhaupt passiert und sie merken auch, dass das nicht nur in unserem Sonnensystem so ist, sondern auch an anderen Orten so passiert und aber irgendwo weit, weit weg eben eine Sonne gibt, wo wie dem kann widerstehen und dann versuchen sie eigentlich herauszufinden, ja, dass sie da wie eine Lösung bekommen, dass sie da die Erde respektive unsere Sonne können retten, aber mit dem natürlich auch die Erde, weil wie wir alle bekanntlich wissen, ohne Sonne können wir auf der Erde dann nicht leben. Und Sandra Hüller, wo da dann die Projektverantwortliche spielt, die da von der ganzen Erde die verschiedenen Wissenschaftler und die all die gescheitsten Leute zusammennimmt und das Projekt eben führt, für da die Welt ja, zu retten. Mhm. Genau. Und das Ganze basiert auf einem Buch vom Andy Weir und das ist kein Unbekannter im Hollywood, weil der hat eigentlich Buchvorlage schon für «Der Marsianer» geschrieben von 2015.
Genau. Und jetzt gibt es eben ja noch den dritten Roman, eben den Artemis-Roman, der dann auch noch im Gespräch ist, dass der auch noch gerade anschliessend auch noch verfilmt wird. Der dritte Roman geht ja der um den Mond, Mondbasis. Genau. Ich wollte noch schnell darauf eingehen, eben, wie du sagst, eben das mit dem Zerstören von Erde, die Bedrohung. Oder, aber er schafft es ja auch dort, so ein bisschen, dass die Epicness und die schwarzkomödiantische Seite auch noch zu haben. Oder? Trotzdem, dass die Bedrohung so unmittelbar ist und dass eigentlich so ein bisschen Untergangsstimmung ist, kommen immer wieder so Momente rein, die auch so ein bisschen lockerer darkommen, oder? Und das habe ich gerade beim Film schon so gemerkt, oder? In dieser Prämisse, wo man schon früher gewöhnt ist, es geht um Weltuntergang und sofort wird es so düster, oder? Und das ist hier bei Hail Mary nicht wirklich so, oder? Der Zusammenzug, den du hast gesagt, von diesen Wissenschaftlern, oder? Also, das ist ja das Forschen am Problem, also, oder? Wird ja mehr so als Aufbruchsstimmung auch ein bisschen dargelegt.
Genau, also der Film ist eigentlich überhaupt nicht so, wie ich jetzt die Prämisse habe erzählt. Es ist eigentlich ganz anders. Oder sonst sind ja die Weltraumfilme immer so ein bisschen Katastrophe. Eben, man muss so ein bisschen das Mysterium herausfinden. Oder da ist dann sehr viel Action dabei. Und ja, wenn ihr jetzt eigentlich nur auf das geht, was wir jetzt da erzählt haben, was in diesem Film passiert, dann haben ein völlig falsches Bild von diesem Film. Aber es hat sehr viel smarten Humor drin und es passiert dann eher so ein bisschen ab der Mitte vom Film eigentlich wie etwas, wo die zweite Hälfte vom Film eigentlich wie etwas ganz anderes erzählt als die erste Hälfte. Und das tut dem Film sehr gut und es ist eben mehr so ein bisschen das Feel-Good, wie du am Anfang hast erzählt und nicht so ein bisschen die, ja, das Heldentum oder so ein bisschen die Düstere oder die Schwere, wie zum Beispiel ein Dune hat, oder, wo ja so ein bisschen immer eben sehr schwer, sehr grossflächig daherkommt und das ist hier so ein bisschen locker leicht, eigentlich so ein bisschen sehr in der Schwerelosigkeit innen, wo der Film sich so ein bisschen leicht bewegt.
Oder ja, nicht? Ja, also philosophisch, aber gleich auch mit Tiefgang trotzdem, also das schon dort auch Fragen von Existenz und gibt es noch ein anderes Leben, wo er ja dann auch drauf trifft und so Zeug. Also das sind alles so Geschichten, die sich dann auch um die eigene Wertigkeit oder was hat man denn im Sinn von seinem eigenen Leben, oder? Und das wird ja dann auch nach, wo er ja dann mit der Hail Mary, der Rakete unterwegs ist, für dem auf den Grund zu gehen, woher das alles kommt und eben dort die Lösung irgendwo auch zu finden, also dass er auch Raumsonden können zurückschicken in diesem Plot innen. Und dann wird der eigentlich so ein bisschen auch reingeschossen, auch du als Zuschauer, hat es mir gedacht. Also der Film hat auch so eine Prämisse, es entpuppt sich und entwickelt sich ja dann auch immer wie mehr. Und es hat so viele Schichten auch drin. Also einerseits eben das Ganze mit Galaxie, Astronautik, oder? Sie haben ja Originalaufnahmen zum Teil in den Bildern verwendet von NASA und zum Teil auch noch ein bisschen ergänzt dazu. Aber es hat so einen bilderischen, philosophischen Aspekt und eben dann hat es so ein bisschen Body-Comedy-Element und wie du sagst, der feine Nerd-Humor, der auch drinnen ist mit diesen Wissenschaftlern oder auch wenn er etwas probiert als Wissenschaftler bei seinen Experimenten, oder? Da geht etwas daneben und dann bastelt er sich wieder etwas völlig so.
Ja, und er aber ist so ein verschrobbiger Wissenschaftler, oder? Wo der immer so ein bisschen stockelt mal, so ein bisschen ungeschickt ist. Er hat ja die Brille auch immer so ein bisschen lustig an, oder immer. Und ja, so sehr eine komische Figur, die Ryan Gosling hier spielt. Aber wunderbar spielt er das, oder? Also ich hatte wirklich sehr Freude an ihm und ihm da zuzuschauen. Und er hat ja 2 Stunden Leinwandpräsenz, oder? Also Ryan Gosling ist da wirklich fast immer selber zu sehen, weil es ist auch ein langer Film.
Absolut, also, absolut. 2 Stunden 36.
106.
Ja.
Genau, ist eigentlich der Ryan Gosling eben da fast immer im Bild innen. Und ja, diese schauspielerische Leistung musst du auch überbringen, oder? Weil du ja immer ja, wie allein spielst, oder? Du hast so wie, das ist noch schwierig, oder? Du hast wie keinen Gegenpart, der auch reagiert, oder? Darauf, das ist nicht so einfach überzubringen. Und er hat auch so ein bisschen eine Charakterentwicklung drin, wo Ryan Gosling gut mitmacht, aber dann gleich wie in der Figur oder in diesen Hauptzügen, oder? Eben, dass er so ein bisschen ungeschickt ist. Das bleibt ein bisschen, obwohl er dann so ein bisschen wie, ja, über sich auch hinauswächst. Mhm. Aber das immer auch eben wie mitträgt. Und das habe ich eigentlich sehr schön gefunden. Also ich habe wirklich ihn wirklich sehr, sehr gut besetzt gefunden in dieser ganzen Rolle.
Absolut.
Oder wie ist das dir gegangen?
Nein, er ist wirklich eine Top-Setzung. Ich finde, besser hätte man es nicht können machen. Und Ryan Gosling hat sich auch so ein bisschen in mein Herz hineingespielt, allgemein, weil er eben ein Schauspieler ist, der sehr vielschichtig innerhalb von einem Film sogar, wie man es hier jetzt so erlebt. Ich finde, der Film hat manchmal so Momente, wo es ein bisschen rührend wird oder wo es ein bisschen nachdenklich wird. Und dann schwankt es dann rüber, aber dann kommt eben auch wieder das heitere Verschrobnige, das er hat, oder das entdeckerische Element, eben der Wissenschaftler, der Lehrer, der in ihm steckt, oder eben dann schlussendlich auch ein bisschen der Astronaut, oder, wo er dann ist, wo er dann auch dafür muss sorgen, dass seine Raumstation alles das läuft, was dort muss sein, dass er auch dort dann muss gewachsen sein, über sich rauswächst, wie du sagst, und das auch wieder glaubhaft. Also, alles in allem kauft man ihm die Rolle echt wirklich gut ab. Und ich weiss jetzt nicht spontan, wenn ich da anders hätte gesehen. Das ist für mich eine Leistung, schauspielerisch, emotional und eben auch, dass es nicht plump wirkt und gleich man es ihm abkauft. Und das habe ich in diesem Film. Oder genauso auch Sandra Hüller, wie du sagst, auf Eva Straat, wo dort die Leiterin ist, von dieser Global Community über Raumfahrt, Wissenschaft, wie wir jetzt das Problem lösen wollen. Sie ist auch nahbar, geerdet, sympathisch. Und das ist auch Sandra Hüller an sich, denkt mir. Und ich finde das auch cool, dass sie gerade so eine Schauspielerin in so einen Raumfahrtfilm reinnehmen wie eine Sandra Hüller. Und das hat für mich auch sehr gut gepasst. Wie hat dir das gedacht?
Und sie stellt dann in einer Szene stellt sie am Ryan Gosling echt die ganze Show. Die tun wir jetzt nicht erwähnen. Wenn ihr den Film seht oder schon gesehen habt, dann wisst ihr genau, welche Szene das ist. Und sie stellt ihm dort wirklich im wahrsten Sinn vom Wort Joe.
Die ist auch nicht im Skript gewesen, übrigens, die Szene, wo von der es ist etwas, wir können ein bisschen revealen, komm, etwas muss
wir wissen es, wenn man es dann sieht. Wir lassen mich ein überraschen, sie geht nicht lang, aber die ist wirklich wunderbar gespielt von der Sandra Hüller, aber ja, nichtsdestotrotz, eben der Ryan Gosling dreht natürlich den ganzen Film da hier. Und auf etwas möchte ich schon auch noch eingehen, das sind einfach die ganzen Bilder, die da gedreht sind worden. Vom Greg Fraser auf wo Kameraführungen gemacht. Er ist natürlich kein Unbekannter, er ist auch bei Dune dabei, also immer wenn es um Sci-Fi geht, ist er da auf dem Platz mit seiner Kamera. Aber was er hier macht, ist also wirklich auch ganz, ganz grosses Kino, was er da auf die Leinwand zaubert, mit Farbexplosionen, audiovisuell ist das dann zusammengestellt und das alles ohne Greenscreen.
Genau. Oder? Und das ist ein wichtiger Punkt und du kommst drauf, all die Raumstationen, die man sieht, all die Bilder aus dem Weltall, all die Kulissen, die man sieht, das ist einfach ohne Greenscreen, ohne Bluescreen gemacht worden. Das ist eigentlich handmade, vielfach. Oder sie haben einfach all das Equipment, das sie brauchen, praktisch erschaffen als Kulissen. Und das muss man auch, wie du sagst, dem Film auch sehr hoch anrechnen. Also finde ich, macht es auch sehr glaubhaft eben, wie er sich bewegt.
Ja, und das merkt man eben wieder oder dem Film, da haben wir ja schon so manchmal drüber geredet, man spürt das, eben die Schwerelosigkeit, oder, wenn die Kamera dreht, wenn es auf dem Kopf ist, irgendwie, das spürt man dann, und das kannst ja nur so wie überbringen, dass es eben wie glaubwürdig ist. Und ja, macht mehr solche Filme, wo man es eben dann wieder spürt, dass da Handwerk dabei ist und nicht nur CGI-Gebrabbel oder immer wieder. Und das beweist wieder mal, dass das eben ja ein gutes Kino ist und dass sich das lohnt und die Leute eben auch gerne in Kino gehen. Mhm. Und sie gehen auch gerne, das sieht man ja jetzt so an den Boxoffice-Zahlen, ist er ja da weit oben anzutreffen.
Absolut. Und zu Recht, oder? Das muss man hier schon sagen. Ich meine, es gibt so Leute, die lehnen sich jetzt schon weit aus dem Fenster und sagen, das ist wirklich auch der beste Film vom Jahr. Geh so weit. Wir werden dann schauen, wie weit das wir noch gehen. Aber es ist sicher wirklich jeden Franken wert für den Eintritt. Ob es jetzt der IMAX ist oder der halt gerade nicht der IMAX, aber es ist opulent inszeniert. Es ist es wirklich wert. Sie haben das auch so gedreht auf dem Format IMAX. Sie wollen gross, wirklich grosse Bilder. Aber eben auch, wie du sagst, in wertigen, schönen, philosophischen Bilder. Sachen, wo man kann annehmen, wo man reichen kann versinken kann und das Weltall cool dargestellt ist. Also alles in allem eben visuell, optisch, der Inhalt, die Führung, der Sound, alles innen drinnen mit so einer schauspielerischen Leistung von Ryan Gosling und den Nebenprotagonisten, muss man schon sagen, ist eine grosse Bank. Ja. Also absolut.
Sehr, kommen wir zu unserem Schlussfazit.
Ja, ja.
Fällt, glaube ich, gut aus, oder? Wir haben jetzt so geschwärmt hier. Dass ich muss sagen, was ich schätze an diesem Film, ist so ein bisschen die Leichtigkeit, eben auch von einem Sci-Fi-Film, wo man eben sonst nicht so antrifft. Das habe ich hier sehr schön gefunden, eben auch so ein bisschen mit dem Humor. Aber er hat auch so sehr viel Herz drin. Und ich glaube auch, mit den Figuren, die da vorkommen, über die wird man vielleicht noch das eine oder andere Mal in der Zukunft reden, dass man da wieder zurückschaut und sagt, ja, dann bei Project Hail Mary, da hat es sympathische, lustige Figuren gehabt, die einem so ein bisschen ans Herz gewachsen sind. Mhm. Darum von mir Daumen rauf.
Yes.
Oder eben nicht, je nachdem.
Wie viel Interstellar ist?
Auf was, dass wir, genau, wisst ihr, von was, dass wir reden? Und ich bin bei 4 Raketen von 5.
Ja, ja.
Gehst höher rauf?
Ich bin fast geneigt, noch höher zu gehen. Nein, ich bin auch bei stabilen 4. Es gibt wirklich dort, wie du sagst, er funktioniert toll, er fühlt sich gut anlockend, viel ist gut. Es hat eben auch die feinen komödiantischen Elemente drin, die aber auch gut umgesetzt sind. Ich tue da etwas anteisen, die Body-Comedy-Elemente, die mir auch sehr gut gefallen in diesem Movie. Abenteuerlich episch, er fühlt sich auch gewisses episch an, das darf er als Weltraum Science-Fiction-Epos kann er's und das schafft er auch. Und auch akustisch finde ich es toll gemacht in den Szenen und eben Practical Effects, wo wir ja schwärmen davon, finde ich auch wirklich passend. Also wirklich, die 4 Raketen hat er verdient. Es kann fast noch...
Mit einem Herz, mit einem grossen Herz.
Genau,
mit einem
Herz, wo der Film hat, einen positiven Vibe. Auch ein bisschen, gerade in einer Zeit, wo das gebraucht wird, glaube ich, auch, finde ich, ist ja zeitgemäss, also Hoffnung, der Film verkörpert für mich auch Prämisse Hoffnung und das ist, das macht er, oder? Und das kann man ihm wirklich sehr zugute halten. Also super. In der B-Note vielleicht gleich ganz zu wenig Länge, aber das wäre wirklich gemerkt
genau, auf höherem. Ja,
es hat kleine Länge gegen
hinten. Es hat eine Phase, wo es so ein bisschen lang gezogen ist. Übrigens ist ja sehr viel geschnitten worden. Er ist irgendwie über 3 Stunden
gewesen, habe ich gelesen.
Und sie haben schon noch recht zusammengestampft. Aber es hat noch das Mühe mögen verleiden, aber ja, eben, wie du sagst, Mecker auf dem höheren
Niveau. Ja, genau. Ja, so gehen wir eben gleich noch happy aus dieser Folge raus. Wirklich mit dem Sternenhimmel, wo wir uns da haben können auftun mit Project Hail Mary. Und ihr seht, Kino kann es nach wie vor wert sein. Es werden auch immer noch gute Filme produziert, auch im 2026. Das Beispiel haben wir jetzt hier gerade besprochen. Und ich gehe raus und wünsche euch somit eine ganz gute Zeit, ob daheim oder eben in grossartigen Kinofilmen, die man schauen kann. Und somit alles Gute zusammen und gebe einen Moski über.
Ja, ich würde sagen, das Kinojahr 2026 ist lanciert und wir halten euch auf dem Laufenden, was da noch kommt. Also hört wieder rein beim Schaumal, wenn wir das nächste Mal über Filme oder Serien berichten. Bis gleich, tschüss zusammen.